Querfunk
mit Jerome Brunel. Außerdem mit dabei Urs Mansmann. Hallo.
Hallo.
Und Markus Henkel. Servus.
Hi, guten Abend.
Seit dem letzten Mal ist einiges passiert auf der Welt. Viele, viele Themen liegen bei uns auf dem Tisch und deswegen fangen wir gleich mal an. Es gibt, es ist nicht mehr ganz so neu, Google Glass ist inzwischen bei den 1500 Testern und die Xbox One wurde vorgestellt und davor noch die Sony PlayStation, die neue. Wir wollen gar nicht mal so auf die Technik eingehen, ne? Das kann man ja alles nachlesen. Die Xbox ist ein bisschen schwächer gestaltet als die Sony, also was die Grafikfähigkeiten betrifft, dafür kann die Xbox aber deutlich mehr. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel.
Ja, es wird nicht jeder mitgekriegt haben. Die Xbox ist mit der sogenannten Kinect-Kamera ausgestattet und das ist Kamera plus Mikrofon und die läuft immer, die lauscht quasi drauf, dass man ihr ein Kommando gibt. Und das ist natürlich aus datenschutztechnischer Sicht nicht wünschenswert. Ich will nicht, auch wenn es nur ein technisches Gerät ist, die ganze Zeit beobachtet und belauscht werden, im Hinblick darauf, ob ich vielleicht so nebenher dem Gerät ein Kommando erteile, zum Beispiel sich einzuschalten oder sonst irgendwas zu machen. Und der Datenschutzbeauftragte Peter Schaar hat sich ja auch sehr, sehr deutlich dazu geäußert. Er hat es, glaube ich, ein Überwachungsgerät genannt. Und eine Kamera und Mikrofon, die ganze Zeit im Wohnzimmer mitlaufen, sind genau das. Und dann muss man natürlich genau wissen, was passiert mit diesen Daten, die da gewonnen werden. Was passiert mit den Tönen, die aufgezeichnet werden? Was passiert mit den Bildern?
Interessant finde ich ja, dass in anderen technischen Fällen, wo zum Beispiel Sprache identifiziert wird und für Kommandos benutzt wird, wie zum Beispiel auf dem Apple iPhone mit diesem Sprachassistenten Siri oder der Sprachassistentin Siri, da werden diese ganzen Kommandos ja immer auf einen Server geschickt. Das heißt, jetzt in dem Fall würde ich es auch so auffassen, dass eventuell zur besseren Sprachverständlichkeit oder Identifizierung der Kommandos, die man da sagt, alles, was an Tonschnipseln im Wohnzimmer passiert, vielleicht auf einen Server geleitet wird, um besser identifiziert zu werden.
Genau, und der Unterschied zu Siri ist einfach, Siri schaltest du ein und schaltest du aber am Schluss auch wieder aus. Das heißt, in der Zeit, wo Siri ausgeschaltet ist, geht auch nichts mehr auf den Server von Apple. Bei Microsoft ist es so, der lauscht ständig. Das heißt, alles, was du sagst, was du tust, das landet eben auf den Servern von Microsoft. Jetzt will ich Microsoft natürlich nicht unterstellen, dass sie das in irgendeiner Form auswerten. Aber hundertprozentig sicher kann man sich da halt eben auch nicht sein.
Ist es denn hundertprozentig sicher, dass diese Tonaufnahmen, Bildaufnahmen tatsächlich dort landen? Denn ich glaube, dass da anderes gesagt worden ist von Microsoft.
Also ich kann es jetzt nicht beschwören. Ich weiß es nicht sicher, dass die auf einen Server wandern. Nur ist es halt bei anderen Technologien so, also im Fall von Google Android Smartphones und bei Apple iPhones, dass diese Sprachschnipsel immer ausgewertet werden, beziehungsweise auch bei anderer Diktiersoftware zum Beispiel, die machen das auch, dass sie es gerne auf einen Server schicken, weil die da andere Rechenleistung haben als in dem Gerät vor Ort.
Ja, aber du kannst halt selber entscheiden, möchte ich, dass das, was ich sage, auf dem Server landet. Ja, da hast du einfach die Entscheidung, schaltest Siri ein, sprichst was, das wird ausgewertet, erkannt und dann schaltest du Siri wieder aus und dann war's das. Aber was sonst drumherum passiert, bekommt Apple nicht mit. So wie ich das verstanden habe, bei Microsoft ist tatsächlich so, dass sie ständig lauschen.
Was auch interessant ist, ist die Tatsache, dass ja viele Leute, weil es mit Webcams schon Probleme gab, ihre Kameras am Laptop abkleben, weil sie sich nicht so sicher sind, dass die nicht eventuell durch ein Virus oder so gekapert wurde. Also das heißt, das Bewusstsein bei den Leuten ist schon da, dass sie nicht immer beobachtet werden wollen. Ich kenne einige, die kleben dann einfach, die stecken die Webcam aus oder sie kleben ein Stück Klebeband oben drüber. Im Fall dieser Spielekonsole jetzt bringt das ja nicht so sehr viel, weil das Ding lauscht mit, es schaut mit und es beruht ja gerade auf dem Prinzip, dass es das immer tut, damit es immer ansprechbar ist. Ist das dem Preis wert, dass ich sage, ich möchte im Wohnzimmer einfach nur ein bisschen Konsolen spielen und hol mir aber Big Brother's Watching You aufs Sofa?
Da muss man erstmal warten, bis das Produkt fertig ist. Im Moment ist das Produkt noch nicht fertig. Das ist ja jetzt erst als Prototyp vorgestellt worden. Wie das nachher konfiguriert in die Haushalte kommt, ist noch offen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die immer alles auf Server schicken. Das würde irrsinnig Traffic verursachen und irrsinnig Serverlast, sondern da muss man vorfiltern. Ich vermute, dass es dann wieder so einen ähnlichen Mechanismus geben wird, wie auch bei der Sprachsteuerung von Android oder bei Siri, dass man eben, wenn man immer Kommando geben will, erstmal in irgendeiner Form das einschalten muss, um dann Sprachkommandos geben zu können oder mit dem Gerät zu interagieren. Und Microsoft hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass es Möglichkeiten geben wird, das Gerät komplett abzuschalten. Das müsste dann auch der Normalzustand sein. Und schön wäre es, wenn dann eine Kontrolllampe darauf hinweisen würde, dass das Gerät eingeschaltet ist, dass man nicht unbemerkt das Gerät laufen lässt und nachher feststellt, huch, da ist ja die Kamera mitgelaufen, das wollte ich überhaupt nicht, weil das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Da in Deutschland Datenschutz sehr wichtig ist, kann ich mir vorstellen, dass da ein Konzern wie Microsoft schon drauf reagieren wird.
Also Microsoft hat ja ein Patent angemeldet, um zu registrieren, wie viele Leute sitzen denn jetzt gerade vor der Xbox? Also, man mietet sich einen Film für zwei Personen, dann kommt eine dritte Person dazu, der Nachbar, und dann schaltet das Gerät ab, weil die Lizenz gilt nur für zwei Personen. Noch haben sie es nicht eingeführt, aber sie haben zumindest mal das Patent dazu eingereicht. Ich finde, das geht in eine ziemlich bedenkliche Richtung. Und ich bin jetzt nicht groß derjenige, der immer sagt, oh, Datenschutz, Datenschutz, ist mir zwar wichtig, aber ich bin jetzt nicht so extrem. Aber das macht mir langsam doch ein bisschen Angst.
Das musst du dir nicht Angst machen, das kostet einfach nur mehr Geld. Das kostet dann einfach mehr Geld, wenn deine Nachbarn mit auf dem Sofa gucken. Ja, wenn du eine DVD schaust, dann ist das halt alles im Preis mit drin. Und wenn du dir einen Film ausleihst, dann kostet es halt mehr Geld.
Ich will aber nicht, dass Microsoft weiß, wie viele Leute in meinem Wohnzimmer sitzen. Das geht ihnen einen Scheiß an. Entschuldigung.
Ja, wir haben uns doch jetzt schon, an IPTV gewöhnt. Früher war es so, wenn ich vom ersten Programm ins dritte geschaltet habe, hat es niemand mitgekriegt. Hm. Und heute, wenn ich IPTV habe und ich schalte vom ersten ins dritte Programm, dann kriegt es mein Anbieter mit, weil er mir nämlich dieses Programm zuliefern muss auf dessen Server, ist klar, welches Programm bei mir gerade zugestreamt wird, was auf meinem Fernseher läuft. Und das sind Daten, Stichwort Big Data, die man dann auch nachher wiederum verkaufen kann. Das ist eine ganz schicke Sache. Dann werden die Daten natürlich noch viel genauer, weil ich wirklich weiß, wann welches Programm auf welchem Fernseher gelaufen ist.
Und das Interessante dabei ist, dass dieses tolle IPTV in meinem Fall nicht mal funktioniert. Ich habe das jetzt von einem der großen Anbieter hier in Deutschland. Die haben mir das für 5 € mehr im Monat zu meinem DSL angedreht und ich habe gedacht, ach komm, 5 € mehr im Monat und ich kriege hier ganz tolle Sachen. Fakt ist, die Kiste funktioniert schon mal nicht mit WLAN. Das heißt, ich muss das Internetsignal irgendwie anders in dieses Gerät reinbringen, weil in den seltensten Fällen steht der Fernseher direkt im Flur, da wo die Telefondose in den meisten Wohnungen ist. Und bei mir kam es jetzt schon zu so Auswüchsen, dass ich mir extra noch so ein Pay-Paket dazugenommen habe, um Serien schauen zu können. Und ich musste dann regelmäßig donnerstags zu meiner Lieblingsserie, damit ich ungestört und ohne Unterbrechungen und Aussetzer schauen kann, ein 10 Meter langes Kabel legen. Ein Ethernet-Kabel ins Wohnzimmer. Das ist natürlich super, wenn das hier so durch den Flur spannt. Und dann habe ich mir gedacht, wir haben 2013. Die wollen allen Ernstes Fernsehen über IP-Leitungen ausliefern, damit sie eben Big Data erheben können, damit sie neue Produkte vermarkten. Und das funktioniert nicht. Das ist lächerlich. Und genau so vermute ich halt auch, dass das bei vielen anderen Sachen ein Reinfall ist. Irgendwie kriege ich immer mit, die negativen Aspekte funktionieren alle. Ich vermute, wir werden in 2-3 Jahren genau den Fall haben, oder meinetwegen in 4-5, dass man nach der Anzahl der Personen, die vor so einem ausgeliehenen Film zuschauen, bezahlt. 2 Leute sind im Preis mit drin, nächste Staffel 4 Leute, 5 Leute. Das funktioniert dann erstaunlicherweise. Aber dass ich mal unterbrechungsfrei eine Sendung für dich bezahlt habe, angucken kann, das geht irgendwie nicht.
Nee, da wartest du viel. Du musst nicht die Funktechnik von vorgestern mit der Fernsehtechnik von morgen kombinieren.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Nee, aber was mir einfach Sorge macht, früher hatte ich so eine gewisse Kontrolle über meine Daten. Ich habe entschieden, in Facebook schreibe ich dieses oder jenes oder ich lasse es. Ja, also ihr werdet zum Beispiel kein Foto von meinem Kind in Facebook finden. Gibt's einfach nicht. So. Da hatte ich die Kontrolle drüber. Bei solchen Geräten wie bei der Xbox habe ich das Gefühl, da habe ich nicht mehr wirklich die Kontrolle drüber. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, ich habe es ja vorhin gesagt, Google Glass, übrigens nicht 1.500 Entwickler, sondern 2.000 für jeweils 1.500 € oder Dollar plus Mehrwertsteuer oder was da noch drauf kommt, durften die diese Brille kaufen. Da habe ich erst recht keine Kontrolle mehr, wer mich filmt, wer mich fotografiert und so weiter.
Das hast du doch heute schon nicht mehr. Schau mal, wenn ich auf einer Party mit dir bin, Jerome, wir hatten erst kürzlich mal eine.
Ja.
Und ich mache Fotos davon und dann stelle ich die in Facebook und dann tagge ich deinen Sohn. Da kannst du herzlich wenig machen.
Ich sehe zumindest mal, dass du ihn fotografierst. Und dann kann ich zu dir hingehen und sagen, du, aber
nur wenn du es mitkriegst.
Ja, wenn ich es mitbekomme. Aber es ist halt wahrscheinlicher, dass ich es mitbekomme, wenn er mit seiner großen Spiegelreflex kommt.
Nicht, wenn ich mit der Knopflochkamera komme.
Ja, aber du hast keine Knopflochkamera, oder?
Das weißt du woher.
Aber wenn du eine Google Glass hast, kriege ich es schlicht und ergreifend nicht mit. Wenn es einer hat, dann interessiert man sich, aber wenn das in Zukunft vielleicht jeder Zweite hat, dann habe ich einfach überhaupt gar keine Kontrolle mehr darüber. Zwar sagt Google, ja, wenn fotografiert wird, dann geht der Bildschirm an, also man sieht, dass der gerade filmt oder fotografiert, aber wenn da 20 Leute mit so einer Brille um mich rum sind, habe ich einfach die Kontrolle verloren, Punkt. Die habe ich vielleicht jetzt schon ein Stück weit, aber da wird es halt einfach nochmal extremer. Und das macht mir schon Sorgen.
Ja, da muss es eine soziale Antwort drauf geben. Ich erinnere mich an Urlaub zusammen mit einem nahen Verwandten, ich sage jetzt nicht welchem, der die ganze Zeit gefilmt hat, die ganze Zeit die Kamera überall drauf gehalten hat, bis ich irgendwann mal explodiert bin, weil wenn ich gefilmt werde, kann ich mich nicht natürlich benehmen. Wenn mir jemand mit Google Glass gegenüber sitzt, habe ich genau den gleichen Effekt. Dann fühle ich mich unwohl, dann fühle ich mich wie vor der Kamera. Ich würde dann einfach denjenigen bitten, diese Brille abzusetzen und wegzupacken, damit ich mich unbefangen benehmen kann.
Wir sehen, dass das ein soziales Problem auslöst. Wir haben hier eine Weiterentwicklung im technischen Bereich, aber das macht nicht nur einfach ein paar Sachen, die sich vielleicht bisher technisch anders gestaltet haben, bequemer, sondern es eröffnet völlig neue soziale Probleme. Wir erleben das ja schon auf Facebook, dass die Leute eigentlich ihre Profile und ihre Darstellung, die sie da von sich abbilden im Internet, eigentlich nur danach ausrichten, wie es nach außen wirkt und nicht, wie sie sind. Mhm. Und genauso wird es in Zukunft dann auch sein, so wie du es gerade gesagt hast, Urs. Man fühlt sich unwohl und man versucht, sich anders zu geben, als man eigentlich ist, weil man weiß, dass man gefilmt und fotografiert wird. Und wenn das in Zukunft noch so ist, dass das jeder Fremde quasi einsehen kann, beziehungsweise mitloggen kann über Kameras, die auf mein Sofa gucken, über Kameras, die in Brillen eingebaut sind. Die Frage ist wirklich, brauchen wir noch mehr Kameras? Ich glaube eher nicht.
Ich meine, Google Glass ist ja nichts weiter als eine Weiterentwicklung von Dingen, die es heute schon gibt. Das ist ja schon ganz recht, Urs. Also mein iPhone kann die Dinge, die Google Glass kann, kann es schon lange. Da ist eine Kamera drin, da ist ein Mikrofon drin, ich kann damit filmen und so weiter. Nur das iPhone steckt dann halt meistens oder das Smartphone steckt dann halt meistens in der Hosentasche. Da kann es eben zumindest nicht filmen und nicht fotografieren. Und wenn ich das tue, dann kriegt das mein Gegenüber normalerweise mit, es sei denn, ich verstecke mich irgendwo hinter einer Ecke. Bei Google Glass ist das einfach anders. Was mache ich denn zum Beispiel? Ich bin jetzt beim Einkaufen und jetzt gehe ich auf die Toilette und ich habe diese Brille auf meiner Nase. So, ich gehe jetzt in die öffentliche Toilette ans Pissoir.
Und, guck nicht nach unten, wenn du das machst.
Und auch nicht nach rechts und auch nicht nach links. Aber wenn jemand mit einer Google Glass da reinkäme und ich stünde da schon, das wird mich schon nerven. Und dabei hat das der andere vielleicht gar nicht böse gemeint, weil er einfach nicht dran gedacht hat, die abzunehmen. Ja, das heißt, man muss da sein ganzes Verhalten verändern.
So schnell hast du den Reißverschluss noch nie oben gehabt, sage ich dir.
Das erinnert mich an eine Szene aus der Nackten Kanone, wo einer mit dem eingeschalteten Schnurlausmikrofon aufs Klo geht.
Ein Klassiker.
Nee, aber wie kann man das Problem lösen? Also Google schreitet jetzt ein und bessert immer wieder so die Nutzungsbedingungen von Google Glass ein. Bitte keine Gesichtserkennung entwickeln und solche Geschichten. Aber ich denke, das ist doch einfach nur eine Frage der Zeit, dass ich mit so einer Google Glass durch die Gegend laufen kann. Da sehe ich, oh, da ist ein hübsches Meidle. Mal gucken, wer das ist. Vielleicht hat sie einen Facebook-Account. Zack, wird sie erkannt. Ich weiß, wie sie heißt, was ihre Hobbys sind, wo sie wohnt und kann sie dann ansprechen.
Ich meine, spätestens, wenn ich das Bildmaterial hochgeladen habe, kann ich damit machen, was ich will. Ich kann ja Gesichtserkennung ja auch nachträglich drüber laufen lassen. Das muss keine App sein für Google Glass. Das kann ich in jedem Video machen. Mhm. Ich kann nachher hingehen und kann da die Gesichtserkennung vornehmen. Und das ist ein Riesenproblem, dass dieses Google Glass quasi immer mitlaufen könnte. Ich weiß nicht, in welchem Zustand sich das befindet, in welchem Status. Wird hier gerade aufgezeichnet oder nicht? Und Google Glass kann ich noch sehen. Was ist mit der nächsten Generation? Wurde so in die Brille integriert ist möglicherweise, dass ich es gar nicht mehr nah wahrnehmen kann, weil die Technik so weit miniaturisiert ist, dass man es nicht mehr sieht. Da sind wir dann bei der Knopflochkamera.
Hm. Das ist eine Frage der Zeit, denke ich. Und es ist auch eine Frage, auch wenn Google sagt, wir machen keine Gesichtserkennung direkt, ja, auf der Brille. Ich bin mir ganz sicher, es dauert keine 2 Wochen, da gibt's Hacker, die das dann trotzdem machen.
Die wird geroutet.
Genau, die wird geroutet und dann wird das einfach gemacht, fertig. Das macht mir Sorgen.
Denkbar wäre, also als vorübergehende Abhilfe wäre zum Beispiel denkbar, dass man gewisse Lokalitätsprofile schaltet, wie das ja jetzt mit Handys schon der Fall ist. Ich kann ja mein Handy so schalten, dass wenn ich an einem bestimmten Ort bin, es bestimmte Dinge tut. Zum Beispiel das Handy merkt anhand der Lokalisation, ich bin im Büro, da schalte ich zum Beispiel den Klingelton leiser oder aus, ich bin in einem Meeting, dann macht es den Klingelton ganz aus, nur noch die ganz wichtigen Anrufe. Das könnte man theoretisch auch verbinden und sagen, so wie es auch in Kinos jetzt schon umgesetzt ist, dass da die Handy-Störsender installiert sind, sodass kein Handy klingeln kann, weil kein Empfang im Kino ist, dass man das eben auch mit Google Glass zumindest macht, weil das Gute ist, viele dieser Dienste sind immer darauf angewiesen, dass sie sich irgendwo mit dem Internet verbinden. Wenn also kein richtiges Internet zur Verfügung steht, werden mir diese Dienste nicht viel nützen.
Das ist schon wahr, aber fotografieren und filmen kann ich mit oder ohne Internet.
Erstmal ja.
Wenn ich ein böser Mensch bin, dann filme ich da überall rum.
Das Gute ist, wenn man weiterdenkt, Google entwickelt sich ja immer zu einem Konzern, der auch so ein kleines Eigenleben mit seinen Apps aufbaut. Das heißt, es soll alles schön abgeschottet, abgeschlossen sein. So offen sind sie teilweise auch nicht immer. Sie wollen natürlich, dass die Leute ihre Produkte nutzen. Und wenn sie dann ein Notebook rausbringen, dann ist das eigentlich kaum mehr als ein Chrome-Browser und ihre eigenen Dock. Apps da drin, die da drin laufen. Aber es ist kein richtiges Betriebssystem mehr, es ist kein richtiger Rechner mehr. Und vielleicht werden sie auch einfach sagen, komm, die Brille, die kriegt kein richtiges Hardware-Eigenleben, sondern das funktioniert einfach nur im Zusammenspiel mit richtig Internet, damit es eben gleich in der Cloud verfügbar ist.
Ja gut, ich meine, die Google Glass, die funktioniert ja nur mit einem verbundenen Telefon. Also ja. Der Internetanschluss läuft über das Smartphone. Im Moment, glaube ich, nur bei Android. Bus, weißt du das genauer oder läuft es inzwischen auch über Apple?
Ich weiß es nicht, aber es wäre naheliegend, dass es erstmal über Android läuft. Ja.
Aber ich glaube, es ist auch geplant, das mit dem iPhone dann später zu verbinden. Also es braucht jetzt schon auch ein Smartphone dazu, aber wirklich...
Es braucht Internet.
Ja, aber Internet hast du mittlerweile fast überall, vor allem im Freien. Stell dir einen Badesee vor mit FKK-Strand, da rennen dann die ganzen Leute mit ihren Google Glasses kreuz und quer. Und
genau das werden sie nicht tun, weil ich dann mit der Google Glass sehe, dass sie filmen. Da nehme ich wie bisher die Feuerzeugkamera, die ganz harmlos aussieht und filme an solchen Locations. Ich kann es sowieso nicht verhindern. Die Technik ist doch heute schon da, dass ich mit ganz unauffälligen Kameras, die in Kugelschreiber oder in Feuerzeuge oder ähnliches verbaut sind, dass ich damit Aufnahmen machen kann. Wobei diese Gegenstände, soweit ich weiß, sogar verboten sind. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Das weiß ich nicht, aber theoretisch hast du recht. Natürlich kann man heute schon kleine Kameras benutzen, wie auch immer die gebaut sind, ob die im Feuerzeug sind oder im Kugelschreiber. Nur die sind halt nicht so verbreitet. Jetzt stell dir mal vor, jeder Zweite hat eine Google Glass. Ja? Ich erinnere mich, als Kind bin ich mit meinen Eltern gefahren. Da war ich also bestimmt 7 oder 8 Jahre alt. Da bin ich mit meinen Eltern Fahrrad gefahren und kreuz und quer. Und plötzlich waren wir an einem FKK-Badesee, ohne dass wir das jetzt geplant hätten. Ich habe dann keine Kamera dabei, aber vielleicht hätte ich dann eine Google Glass dabei gehabt. Ui, lauter nackige Menschen, ich schalte die ein. Ja, wenn jeder Zweite so eine Kamera hat, dann will er sie auch benutzen. Und so eine Kugelschreiberkamera, die hat fast niemand. Da ist das Problem einfach von der Masse her nicht so groß. Aber
Google Glass, guck mal in den ganz normalen Pearl-Katalog. Da findest du mehr Feuerzeug, Kuli und Brillenkameras, als Google je erfinden könnte.
Aber sei doch ehrlich.
Und die kosten einen Bruchteil.
Ja.
Weißt du, wie viele Feuerzeugkameras du von Pearl für $1,500 kriegst?
Ja, aber wer hat das schon? Hast du's? Nein. Urs, hast du so eine Kamera?
Weil es keiner haben will, weil es keiner braucht.
Ja,
warte doch erstmal ab, ob sich Google Glass überhaupt durchsetzt, zu welchen Gelegenheiten es eingesetzt wird und ob es da überhaupt Probleme gibt. Wir reden hier über ungelegte Eier, alle sagen, oh, da würde ich mich schrecklich unwohl fühlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mit aufgesetzter Google Glass in eine Kneipe reingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Ärger kriegt, wenn er es versucht.
Aber da muss ich dauernd diese Brille absetzen, wieder aufsetzen, wieder absetzen. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Jetzt warte mal ab, was die kosten wird. Im Moment kostet sie für die Entwickler $1,500 oder Euro, ich weiß es nicht. Ich habe mal einen Verkaufspreis gehört von 200 € irgendwann mal. Ich kann mir vorstellen, da werden sehr viele so eine Brille kaufen. Ich bin Lehrer, ich möchte
ich
nicht,
mir dass eine meine kaufen. Schüler so eine haben. Hundertprozentig werde ich mir eine kaufen und ich werde sie zu ganz bestimmten Gelegenheiten benutzen. Ich werde die Action-Cam an meinem Fahrrad, die dort am Lenker montiert ist, mit der ich manchmal Touren aufzeichne, die werde ich damit beispielsweise ersetzen. Aber ich werde damit sicher nicht irgendwo hingehen, wo Leute sich davon gestört fühlen könnten, sondern ich werde sie nur im öffentlichen Raum verwenden, da wo ich mir auch eine Videokamera ans Auge halten würde zum Beispiel.
Ja, ich meine, ich will auch die Brille nicht verteufeln. Also es gibt wirklich tolle Anwendungen. Also zum Beispiel Navigation im Auto, ja, kann man damit machen. Auch eine tolle Geschichte, ja. Brauchst nicht mehr dieses Navi da vorne, sondern hast es einfach in deiner Brille und fertig. Das sind schon auch tolle Sachen, die man damit machen kann. Nur nochmal, also mir macht das ein bisschen Angst. Auf der einen Seite werde ich von Microsoft ausspioniert mit der Xbox, ja, in meinem privaten, engsten, intimsten Raum. Ja, in meinem Wohnzimmer und im Freien kommen dann die ganzen Leute mit ihren Google Glass, die mit ihren Fahrradtouren unterwegs sind, ja, und mich da dann filmen.
Und was passiert dann, wenn sie dich filmen?
Und dann tun sie es 30 Sekunden später, uploaden in Facebook. Und dann werde ich und da dann? Getaggt, ja, und dann, ja.
Ja, und was passiert dann?
Ja, je nachdem, mit wem ich da gerade unterwegs bin.
Hast du was zu verbergen?
Ja, Jerome, du kennst das doch. Wenn du nichts zu verbergen hast, dann ist ja auch alles in Ordnung.
Ja, ja, das ist ja immer dieses Argument, ne, was den Datenschutz betrifft. Ja, ich passe da nicht so auf, weil ich habe ja nichts zu verbergen. Ja. Aber das ist mit Vorsicht zu genießen, dieses Argument, meiner Meinung nach.
Ich bitte die Leute dann immer um den Gehaltsnachweis. Ich frage sie dann immer, was sie verdienen. Wenn sie nichts zu verbergen haben, können sie mir das ja auch sagen. Und das heißt dann regelmäßig, nee, also diese Daten gebe ich dann nicht. Und dann kommt man sehr schnell drauf, dass doch jeder eine Privat- und Intimsphäre hat und eben doch was zu verbergen hat. Das muss ja gar nichts Illegales sein. Nee. Aber jeder Mensch hat seine Privatsphäre. Und das Problem mit Google Glass wird da auch sozial gelöst werden, dass sich dafür Regeln in der Gesellschaft rausbilden, wie sich zum Beispiel auch für den Handygebrauch Regeln rausgebildet haben. Es gibt immer noch Leute, die dagegen verstoßen, aber es gibt auch Leute, die falsch parken oder sich sonst wie daneben benehmen. Das hat man immer, aber die große Masse hält sich dran. Ich höre zum Beispiel kaum mehr jemanden, der laut in öffentlichen Verkehrsmitteln telefoniert. Wenn es mal passiert, dann ist es so selten, dass es mir schon sehr stark auffällt.
Du fährst vielleicht einfach nur mit den falschen Buslinien.
Sie hören Querfunk.
So, jetzt regen wir uns ein bisschen ab und reden über, nee, da regen wir uns wahrscheinlich auch wieder auf, Filme kaufen, Musik kaufen im Internet hat ja auch so, und Apps kaufen möchte ich noch dazu nehmen, hat ja auch so seine Fallstricke. Ich kaufe eigentlich keine Filme im Internet, ich kaufe auch keine Musik mehr, weil ich Spotify habe. Aber ich glaube, Max, du kaufst doch relativ viele Filme, oder?
Ich kaufe Serien oft über iTunes, weil sie erscheinen da sehr nah an dem US-Erscheinungsdatum und in Deutschland muss man dann auf die synchronisierte Version immer ein Jahr warten. Das ist ein bisschen lästig.
Ist der Film denn dann tatsächlich gekauft?
Nein.
Oder ist er gemietet?
Also im Grunde genommen ist er Langzeit gemietet mit dem Vorbehalt, dass der Vermieter, also iTunes in dem Fall theoretisch oder andere Anbieter, die solche Filme rausgeben mit Kopierschutz, jederzeit mir im Grunde genommen technisch das Recht streitig machen können, diesen Film auch weiter anzugucken. Das ist wie eine Langzeitmiete, die einseitig kündbar ist.
Ist also da nicht gerade eine Firma pleite gegangen und
ja, es gab ein Videoportal, die haben im Grunde genommen den Dienst eingestellt. Und jetzt ist es so, die haben alle ihre Filme mit Kopierschutz rausgegeben und sie gestatten jetzt ihren Benutzern, die Filme dort gekauft haben, die Filme ein letztes Mal herunterzuladen, auf ihrer Festplatte zu aktivieren. Und das war's dann. Wenn dann die Server abgeschaltet werden, gibt es nur noch die Kopien auf den Festplatten. Problem ist, irgendwann geht die Festplatte vielleicht mal kaputt oder du wechselst den Computer. Dann kannst du die Filme nicht mehr mitnehmen, weil der Kopierschutz auf dem neuen Rechner nicht mehr läuft.
Das heißt, du lädst den Film auf deine Festplatte, sobald die hinüber ist, war's das.
Genau, das heißt,
also kannst du nicht auf eine andere Festplatte kopieren.
Nein, läuft dann nicht mehr. Also nehmen wir mal an, du hast da schön investiert in so eine digitale Videothek, hast dir irgendwie 50, 100 Filme runtergeladen, die sind futsch, weg.
Wurst, was sagst du denn dazu?
Naja, das ist ja keine ganz neue Entwicklung. Was ist denn mit den ganzen VHS-Bändern passiert, die wir früher hatten? Die sind doch auch irgendwann mal den Heldentod gestorben. Und wenn wir sie heute noch angucken, dann sind sie so schlecht, dass wir sie freiwillig wegwerfen. Es sei denn, es sind historisch wertvolle Aufnahmen drauf, die ich selber gemacht habe, beispielsweise von Kindern.
Aber ich kann sie ja zumindest mal digitalisieren, diese Filme.
Ohne Kopierschutz.
Ich kann es machen. Die andere Frage ist, warum tue ich mir sowas an? Ich meine, ich weiß es ja vorher. Es ist ja nicht so, dass ich erst den Film kaufe und nachher weiß ich, ups, da ist ja ein DRM drauf. Sondern es ist vorher schon klar, das steht in Verleihbedingungen, dass ich da eben keinen Träger erwerbe. Wenn ich einen Film kaufen will, dann gehe ich immer noch hin und bestelle mir den auf einen richtig schönen Träger. Entweder auf DVD oder auf Blu-ray. Und dann stelle ich den bei mir in den Schrank. Da ist zwar auch ein Kopierschutz drauf, aber ich kann trotzdem immer anschauen.
Bist du dir sicher, dass sich die Leute dessen wirklich bewusst sind? Also wir beschäftigen uns ja mit solchen Themen, du besonders bei der Computerzeitschrift CT, aber tut das normaler User, ich sag mal jemand, der sich mit Computern nicht sonderlich auskennt, macht er sich wirklich klar, da ist ein Kopierschutz drauf oder konsumiert er das nicht einfach?
Es hat doch die Mordsdiskussion gegeben um die CDs. Das ist schon ein paar Jahre her. Das waren die sogenannten UM-CDs, weil es waren keine echten CDs, die haben nicht den Normen entsprochen. Da war ein Kopierschutz drauf. Das war der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, Musik zu kaufen. Die haben so Angst gehabt vor der Raubkopiererei im Internet, aus deren Sicht Raubkopiererei, dass sie die CDs mit einem Kopierschutz versehen haben, was dazu führte, dass die auf diversen Playern nicht mehr liefen. Bei mir auch. Ich konnte die beispielsweise an meinem PC nicht mehr abspielen. Genau das war ja Ziel, dass ich die am PC nicht mehr abspielen kann. Ich habe eine solche UM-CD gekauft und habe mich so darüber geärgert, dass ich daraufhin das Kaufen von Musik eingestellt habe. Ich habe das Kaufen von Musik an dem Tag wieder aufgenommen, als es MP3-Shops ohne DRM gab. Seither kaufe ich wieder Musik. Die sind auch bei dem Dienstanbieter, wo ich sie kaufe, gespeichert. Ich kann die dort jederzeit wieder runterladen, aber ich habe eine Kopie ohne DRM. Ich kann das beliebig umkopieren, sichern auf meine Medien. Und das ist bei mir natürlich mehrfach gesichert. Das heißt, egal was passiert mit meinem Computer, irgendwo habe ich immer noch eine Sicherung davon rumliegen. Selbst wenn der Dienst die Tore schließt, das ist meine Musik, die habe ich gekauft. Und wenn ich für Filme sage, na, das ist mir nicht so wichtig, ich verlasse mich mal auf den Dienstanbieter, dann muss ich nachher nicht jammern, wenn es schief geht.
Aber manchmal hast du ja auch nicht die Wahl. Also wenn ich mir eine App kaufe für mein Smartphone, dann gibt's bei mir in meinem Fall nur einen einzigen Anbieter. Da kann ich die kaufen, beziehungsweise Langzeitmieten, weil wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin und mein Sohn wird das nicht erben, denn die sind alle gebunden an meinen Account. Wenn ihr den Account nicht übernehmen kann, dann sind die Apps weg.
Gibt es jetzt übrigens auch schon die ersten Fälle davon, dass zum Beispiel Leute in eine sehr große iTunes-Musikbibliothek investiert haben, sich ganz viel Musik auf den Computer runtergeladen haben, also richtig Geld investiert haben. Und die sind jetzt verstorben. Und jetzt ist die Frage, wer erbt diese Musik? Im Fall einer Schallplatte oder einer CD im Schrank, ganz klar, Erbrecht. Aber im Fall dieser, wie du gerade gesagt hast, an einen Account, an eine Person gebundenen Musik oder eines Kopierschutzes, der dann auf eine Person läuft, ist das im Grunde genommen verloren. Das heißt, das Geld, was ich in so eine Musiksammlung stecke, ist im Grunde genommen komplett zum Fenster rausgeworfen.
Ich glaube, da ist jetzt auch kein Kopierschutz mehr drauf, Urs.
Da sind wir wieder beim sozialen Problem. Dafür braucht es Regeln. Und in dem Fall sind es keine sozialen Regeln, sondern braucht es Verbraucherschutzgesetze, was dem Verbraucher und dem Anbieter ganz klar macht. Es gibt jetzt diese neuen technischen Möglichkeiten, hat der Gesetzgeber vor vielen Jahren natürlich nicht vorausgesehen. Und da muss man das heute an die Gegebenheiten anpassen. So wie es einen neuen Straftatbestand Computerbetrug gibt, so muss man eben auch dieses Lizenzrecht und Urheberrecht an die moderne Zeit anpassen, um einen fairen Interessensausgleich zwischen dem Kunden und dem Anbieter zu gewährleisten, dass auch der Anbieter weiß, worauf er sich da einlässt. Der Kunde muss es genauso wissen. Da muss eben sowas wie zum Beispiel das Erbrecht mal so geklärt werden, dass dann das Erben möglich ist oder eben nicht. Aber dann weiß ich es vorher und kann dann entscheiden, ist mir das so wichtig, dass ich möglicherweise einen anderen wählen oder einen anderen Weg wählen oder ein anderes Lizenzmodell, damit ich das vererben kann.
Ich muss auch sagen, ich finde, es ist ein bisschen eine Art ziviler Ungehorsam, wenn man Möglichkeiten nutzt, zum Beispiel diesen Kopierschutz, der auf diesen Dateien ist, zu umgehen. Ich habe durchaus Verständnis für Leute, die sagen, ich habe diese Datei, diesen Film oder dieses Musikstück gekauft. Ich kann es zum Beispiel nur eingeschränkt nutzen, wie bei den UN-CDs, weil ich es auf bestimmten Geräten gar nicht abspielen kann, im Autoradio zum Beispiel. Aber ich habe 17 Euro für eine CD auf den Tisch gelegt. Da werde ich wohl erwarten dürfen, dass ich diese CD auch hören kann. Und wenn diese Leute dann sagen, dann mache ich mir diese Musik zugänglich, indem ich sie zum Beispiel rippe und als MP3 ins Auto tue, muss ich sagen, habe ich absolut Verständnis dafür, weil man wird in dem Fall als Kunde ja von dem Anbieter mit einem schadhaften Produkt übervorteilt. Ich zahle den gleichen Preis wie für eine normale CD früher, aber ich kriege nur noch ein Produkt, was mir der Anbieter häppchenweise zugänglich macht oder nach seinen Regeln.
Aber diese UN-CDs sind komplett vom Markt verschwunden. Ich wüsste nicht, dass es sowas noch gibt, einfach deswegen, weil der Kunde es nicht gewollt hat und weil es inzwischen auch MP3-Shops gibt, wo ich mir die ganzen Inhalte auch runterladen kann. Inzwischen soll es auch von bestimmten Bands, die früher dieses Spiel nicht mitgemacht haben, es gibt Bands, die sind auf MP3 nicht erhältlich oder waren nicht erhältlich. Ich habe hier deswegen noch ein paar CDs rumliegen, aber das sind inzwischen alles echte CDs, diese UN-CDs sind vom Markt verschwunden. Das hat der Kunde letztendlich durchgesetzt, weil er es nicht akzeptiert hat.
Bei Filmen gibt's das zum Beispiel noch. Also im Filmbereich ist es auch so, man kauft eine DVD, man kauft eine Blu-ray, dann muss man sich am Anfang erstmal durch nicht überspringbare Trailer quälen. Da wäre ich froh, ich hätte wieder eine VHS-Kassette, die ich einfach nur spulen kann. Nein, ich darf nicht drüber wegspringen. Und dann muss ich mich noch eine Weile beschimpfen lassen als Raubkopierer, dass ich diesen Film nicht kopieren darf, was ich gar nicht vorhabe. Ich will ihn einfach nur schauen und nach ungefähr einer Viertelstunde Vorspann darf ich das dann irgendwann auch. Das sind auch so Sachen, wo ich mich halt ganz ehrlich frage, ich krieg eine schlechtere Leistung als derjenige, der das Ding im Internet illegal besorgt. Ich zahle aber dafür. Ich kaufe diese Blu-ray. Aber trotzdem muss ich mir Werbung angucken. Und dann frage ich mich auch ganz ehrlich, das stimmt irgendwie das Verhältnis nicht. Der zahlende Kunde wird benachteiligt gegenüber dem, der sich ohne Skrupel das im Internet illegal besorgt. Finde ich unfair.
Ja, das ist genau das. Das ist doch genau der Punkt, dass die Industrie hier einen strategischen Fehler macht, indem sie nämlich genau ihre zahlende Kundschaft ärgert.
Ja.
Und die nicht zahlt, die wird nicht geärgert, die wird auf andere Weise geärgert. Also wer irgendwo mal an der Tauschbörse teilnimmt, der und dort Sachen zum Download bereitstellt, wird sich nachher möglicherweise wünschen, er hätte doch lieber eine Viertelstunde Vorspann geguckt.
Aber es gibt ja auch andere Dinge. Jetzt, ich will nochmal auf die Apps zu sprechen kommen. Also wenn ich mir eine App runterlade auf mein Smartphone, das ist an meinen Account gebunden. Mein Sohn kann, wenn er einen anderen Account hat, dieses Programm nicht benutzen. Ja, also wenn ich mir ein Spiel auf mein iPad lade, dann kann mein Sohn später das nicht auf seinem iPad mit seinem Account spielen, obwohl er in meiner Familie ist. Und das finde ich auch irgendwie ein bisschen doof.
Ja, und genau dagegen gehen ja die Verbraucherzentralen im Moment vor und versuchen das klären zu lassen, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass diese Übertragung möglich sein muss. Und dann sind wir wieder bei dieser sozialen Frage. Das muss in der Gesellschaft geklärt werden, ob so eine Übertragung möglich ist oder nicht. Und das wird jetzt im Moment gerade gemacht. Im Moment werden diese Diskussionen geführt und ich denke mal, in 2-3 Jahren wird das dann auch erledigt sein.
Also du siehst Chancen dafür, dass das irgendwann besser wird?
Mit Sicherheit. Zum einen, weil die Industrie daran Interesse hat. Natürlich wollen die auch verkaufen und natürlich wollen die auch Kunden, die sich nicht Tag und Nacht über sie ärgern. Und zum anderen wollen die Verbraucher das auch. Und die Politik als Mittler zwischen den beiden Interessen wird so oder so eine Entscheidung herbeiführen müssen, um das zu klären. Weil es bisher eben noch nicht geklärt ist. Im Moment macht jeder, was er will, aufsetzen auf einer Gesetzeslage, die Möglichkeiten der modernen Technik noch nicht richtig abbildet.
Aber Urs, bisher ist es doch so, wenn ich mir eine CD kaufe, die keinen Kopierschutz habe, dann darf ich legal diese CD kopieren und auch weiterreichen. Ich darf 7 Kopien machen und darf die an enge Freunde und an meine Familie weiterverteilen. 7 Stück, das ist so eine Zahl, die ich gelesen habe. So, dann könnte doch Apple hingehen oder wer auch immer sagen, okay, du hast jetzt diese App gekauft und du darfst sie 7-mal verschenken. Die Technik wäre ja da und es wäre ja von heute auf morgen möglich, aber machen sie im Moment noch nicht. Warum muss da erst der Verbraucherschutz kommen und sagen, ihr müsst?
Naja, also das mit diesen Privatkopien, ich weiß nicht, ja, wie die Rechtslage inzwischen ist. Nach den vielen Änderungen ist es ein bisschen unübersichtlich geworden.
Also ich habe gestern noch mal nachgelesen und da hieß es 7 Kopien. Das kam vom obersten Gericht und das gilt.
Und das so. ist noch aktuell?
Ich denke, ja.
Aber nur solange du
dafür ins Feuer halten, aber ich denke, ja.
Aber nur solange du dafür keinen Kopierschutz umgehst. Und richtig, im Grunde genommen ist ein wesentlicher Faktor, auch zum Beispiel jetzt gerade im Hinblick auf DVDs oder sowas, ist ein Kopierschutz drauf, den kann man sehr leicht umgehen, aber da darfst er drauf ist, darfst du ihn nicht umgehen. Ja. Also ist dadurch im Grunde genommen dein bestehendes Recht auf 7 Privatkopien für Bruder, Schwester, Hund, Katze ausgehebelt. Du hast dieses Recht zwar, kannst es aber nicht wahrnehmen, weil es diesen Kopierschutz gibt. Und bei Apps muss man sagen, Apps sind Software und ehrlich gesagt gab es das früher auch nicht, dass man legal eine Softwarepackung, die man im Mediamarkt gekauft hat, auf beliebig vielen Rechnern installieren durfte. Also auch nicht auf 7. Das ging bei Software eigentlich legal noch nie. Da stand immer drin, hallo, hier ist eine Seriennummer drin, darf installiert werden, aber halt auf einem Rechner. Es gibt Firmen, die gestatten die gleichzeitige Installation auf 2 Rechnern, allerdings nicht die gleichzeitige Benutzung auf 2 Rechnern, was schon im Softwarebereich sehr fair ist. Und man muss sagen, da kommen halt auch diese App-Geschichten her. Ich sehe die Apps in der Tradition von diesen unseligen Mietmodellen, die mittlerweile immer mehr um sich greifen, im professionellen Softwarebereich. Microsoft, die Firma Adobe, die machen das vor. Die gehen halt her und sagen halt, also bei wirklich hochpreisigen Produkten, ja, das wird jetzt alles gemietet. Ich sag mal mit den Apps, ich verstehe deinen Ärger, aber bei einer App, die mich meinetwegen 3 Euro kostet auf dem iPad oder sowas, knie ich mich da jetzt so ärgertechnisch nicht so sehr rein. Das regt mich jetzt nicht so sehr auf.
Ich wohne in Schwaben.
Ja, ich weiß, ich auch, aber ich kann ja mein Leid klagen. Weißt du, als Grafiker muss ich mit Produkten der Firma Adobe im Grunde genommen arbeiten, weil die fast ein Monopol haben.
Mein Beileid, ja.
Ist auf diese,
ganz schlimm bei denen.
Ja, ja. Und die gehen jetzt her und sagen so, in Zukunft gibt's unsere Sachen nur noch als Cloud-Modell. Und bisher hast du das einmal alle 2 Jahre ist so dieser Turnus, aber das hat keiner gemacht, den ich kenne, dass er alle 2 Jahre ein Upgrade gekauft hat. Also hast du immer eine Version ausgelassen und hast erst die nächste wieder, die übernächste gekauft. Das hat einigermaßen Geld gespart. Das geht jetzt nicht mehr, weil du kriegst einfach gar keine Updates mehr. Wer jetzt aktuell bleiben möchte, muss dieses Mietmodell, dieses Cloud-Modell wahrnehmen. Da kriegst du immer die aktuellsten Versionen. Kostet im Monat etwas über 60 Euro. Allerdings nur, wenn du einen Jahresvertrag machst. Wenn du einen monatlich kündbaren Vertrag machst, kostet es dich schon über 90 Euro. Und da muss ich sagen, wenn du einmal in diesem Modell drin bist, kannst du nie wieder aussteigen. Wenn du nämlich aussteigst, wird in dem Moment, wo du den Vertrag kündigst, deine Software aufhören zu arbeiten. Das heißt, alle Photoshop-Dateien, die du bis dahin gemacht hast, alle InDesign-Broschüren, Flyer, was auch immer, Webseiten mit Dreamweaver, gut, im Webseitenbereich geht's noch mit HTML, aber alle Dokumente, die du erstellt hast, kannst du ja nicht mehr bearbeiten. Die sind weg. Wohingegen früher hast du dir eine Software gekauft, die konntest du 10 Jahre, 20 Jahre nehmen, hat keinen gestört. Das finde ich mittlerweile halt wirklich frech. Und die probieren es halt auch. Ich hoffe, dass die Verbraucher mit den Füßen abstimmen und nicht auf dieses Cloud-Modell reinfallen.
Dazu brauchst du aber dann auch Alternativen. Und die müssen halt da sein.
Man muss sagen, gerade was den Bereich Adobe angeht, die haben jahrelang alles weggebissen, was sich an Alternativen und Konkurrenz da aufgetan hat. Es gibt da eigentlich keine großen Alternativen mehr. Es gibt nur eine große Lektion in diesem Grafikdesign oder Prepress-Bereich. Das ist die Firma Quark Express oder Quark. Die haben früher auch sehr kundenunfreundlich ihre Kunden behandelt und deswegen alle ihre Anwender Adobe geradezu in die Arme getrieben. Und man kann nur hoffen, dass so eine ähnliche Geschichte vielleicht auch mit Adobe passiert, dass sie irgendwann merken, dass die Verbraucher das nicht wollen, dass die Kunden das nicht wollen und sie müssen wieder eine andere Lösung anbieten. Aber mehr als die Hoffnung bleibt da nicht. Ich bleibe skeptisch. Weil es ist natürlich sehr verführerisch für viele, die sagen, was? Für 60 Euro im Monat brauche ich mir keine 3000 Euro teure Software-Suite kaufen? Das ist ja super. Ja, nur eben, du bist auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und du wirst danach nie wieder rauskommen aus diesem Vertrag.
Ich finde es auch unverschämt, wenn du dir ein Spiel kaufst im Laden auf einem physischen Datenträger, auf einer Blu-ray. Du spielst dieses Spiel, irgendwann hast du keine Lust mehr auf dieses Spiel, möchtest es verkaufen. Ja, dann funktioniert das bei dem anderen nicht mehr, weil das halt registriert ist bei Microsoft oder sonst wo und der kann das dann einfach nicht mehr verwenden. Und auch das finde ich eine absolute Frechheit.
Das sind Produkte, die ich auch konsequent meide. Ich habe das auch mal von einem Navigationshersteller gehört. Der ist ein für alle Mal bei mir unten durch, weil als Kunde kriegen die mein Geld und dann habe ich auch ein anständiges Produkt dafür zu erwarten, ohne Reglementierungen, wie, wann und wo ich was weiter veräußern darf.
Auf der anderen Seite muss man sehen, dass diese Spiele früher, ich spiele schon seit vielen Jahren, eigentlich seit es PC-Spiele gibt, die sind früher raubkopiert worden wie nichts Gutes. Ich in meiner Jugendzeit und danach, ich weiß nicht, wie viele Kopien von Spielen in meinem Freundeskreis gekauft worden sind, es waren verschwindend wenige. Und die sind eben deswegen dazu übergegangen, die Spiele, die wurden früher mal verdongelt. Man hat dann Handbücher mitgeliefert. Ohne dieses Handbuch konnte man es nicht spielen. Die waren auch nicht kopierbar. Die waren farblich so gehalten, dass auf dem Schwarz-Weiß-Kopierer nur noch schwarze Blätter rauskamen. Nein, das ist kein Witz. Okay. Und da waren Informationen drin. Da kriegte man eine Startfrage und musste dann in diesem Buch nachschlagen und die Antwort eingeben. Und wer den nicht wusste, der kam nicht ins Spiel rein. Mit solchen Tricks hat man damals die Spiele kopiergeschützt. Und jetzt gehen halt die Hersteller hin und zwingen die Kunden technisch dazu mit DRM-Maßnahmen, dass sie ihre Spiele nicht weitergeben. Ich kann es ein Stück weit verstehen, dass sie das tun. Nur wäre es da eben angebracht, das Regelwerk so anzupassen, dass man dann ein Spiel auch verkaufen kann, wenn technisch sichergestellt ist, dass wenn ich das Spiel weitergegeben habe, dass ich es halt nicht mehr spielen kann, sondern nur noch der neue Besitzer. Dann wären nämlich die Interessen des Spieleherstellers gewahrt. Und genau das passiert nicht, sondern der Spielehersteller will quasi sowohl den Verkäufer als auch den Interessenten zwingen, zwei Kopien der Spiele zu kaufen, statt eine weiterzugeben. Und da wird es dann eben unfair.
Ich meine, ich habe die PS3 jetzt hier stehen und ich muss ehrlich gestehen, die läuft so einmal alle zwei Monate, nämlich immer dann, wenn ich Besuch von Jugendlichen habe oder so. Sonst läuft die bei mir nicht. Aber soweit ich weiß, gibt es ja relativ wenig Raubkopien für das System PS3. Oder täusche ich mich da?
Ist ja auch ein geschlossenes System.
So. Aber auch da ist es so, dass ich Spiele teilweise, soweit ich weiß, nicht einfach weiterverkaufen kann, obwohl es da eigentlich kein Raubkopienproblem gibt.
Ja, das habe ich auch mit Steam. Wenn ich ein Spiel über Steam kaufe, dann kann ich das nur spielen, wenn ich mit Steam verbunden bin.
Ja.
Und wenn ich ein Spiel weitergebe, dann könnte man das bei mir aus dem Fundus entfernen, so dass ich es nicht mehr spielen kann. Wenn ich es dann nach der Weitergabe wieder spielen wollen würde, müsste ich es neu kaufen. Aber genau das macht man nicht. Und da ist der Gesetzgeber gefragt, dem Verbraucher so eine Möglichkeit einzuräumen, dass er die Hersteller verpflichtet. Denn als Verbraucher kann ich meinen Wunsch nicht durchsetzen, wenn sich alle Hersteller einig sind, dass sie diese Weitergabe nicht zulassen.
Jetzt, wo du hier gerade von Verbraucherschutz sprichst, was macht denn eigentlich diese Ilse Aigner? Wäre das nicht eine Aufgabe für die? Könnte die da nicht mal?
Da müsstest du dir erstmal erklären, was eine Spielkonsole ist.
Ach, da gibt es viele Baustellen. Die Frage, ob die Weitergabe von Spielen da wirklich Priorität hat, wenn man zum Beispiel sieht, dass es um Gift in Lebensmitteln oder Ähnliches geht, die darf man ruhig auch stellen.
Na, das Schöne ist ja, dass sie konsequent ist. Sie ignoriert alle Themen. Gleichberechtigt das Gift in den Lebensmitteln und die kopiergeschützten Spiele und Musik und Videos, alles.
Sie hören Querfunk.
Wer schnauft da ins Mikrofon? Ich glaube, der Urs. Du bist übrigens teilweise relativ schlecht von der Tonqualität, aber gut. Noch verständlich. Wir machen mal weiter mit dem Thema Cloud. Das war ja vor, ich sag mal, ein, zwei Jahren ein Riesenthema. Jeder hat drüber gesprochen. Jetzt kommen die Clouds und inzwischen werden die auch benutzt. Teilweise merkt man gar nicht großartig, dass man sich in der Cloud bewegt. Aber auch damit sind ja gewisse Gefahren verbunden mit der Cloud. Max, du hast dich ja ein bisschen damit beschäftigt, weil du ja im Moment auf der Suche bist nach einer Cloud.
Ja, genau. Es gibt so die üblichen Verdächtigen, Google Drive oder Dropbox oder wie die alle heißen. Und ich wollte eigentlich nur meinem Bruder ein paar größere Dateien zukommen lassen, was immer ziemlich schwierig ist. Entweder man steckt in die Post eine DVD oder so, oder man kann das halt übers Internet abwickeln. Und das war eigentlich mein Hintergedanke, wie ich darauf gekommen bin. Und man muss sich halt irgendwie, glaube ich, im Klaren drüber sein, was ich nicht alle sind, dass das möglichst nicht so private Dinge sein sollten. Weil es gab auch schon öfter Datenprobleme bei Cloud-Anbietern, dass Daten, die dort gelagert waren, auf wundersame Weise woanders gelandet sind, wo sie gar nicht hingehört haben. Also ich glaube, man ist gut beraten, wenn man das als netten Speicher sieht, wo man mal schnell und unverbindlich Daten austauschen kann, übers Internet verfügbar machen kann für andere Urlaubsbilder, Videos, wie auch immer. Aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass jetzt da zum Beispiel Passwörter für das eigene Bankkonto nicht hingehören in die Cloud.
Aber ich kann doch, wenn ich Daten dort hochlade, kann ich die doch verschlüsseln und mit einem Passwort versehen, das nur der Empfänger hat. Und da gibt es freie, sichere Verschlüsselungstools, wie beispielsweise TrueCrypt. Ich packe diese Dateien in den TrueCrypt-Container, lade den TrueCrypt-Container hoch und wenn der andere ihn hat, dann gebe ich ihm noch das Passwort hinterher. Dann kann nur er das entschlüsseln und sonst niemand. Also absichern lässt sich das schon, wenn ich nur minimalen Aufwand treibe.
Ja, ich habe auch über diese Möglichkeit schon nachgedacht, muss aber gestehen, dass jetzt gerade zwischen dem Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, Mac, PC und so weiter, was jetzt bei mir auch im Einsatz ist, ich mich ehrlich gesagt an das Thema TrueCrypt noch nicht rangewagt habe. Zumal auch die Cloud-Anbieter unterschiedlich damit umgehen, wie man zum Beispiel einen großen Container, in dem sich nur ganz wenig geändert hat, wie die den dann handhaben. Bei einigen muss man den ganzen großen Container wieder hochladen und bei anderen, die merken das und synchronisieren nur die paar Bit, die sich geändert haben.
Ja, dann nimm noch Dropbox, weil Dropbox kann das.
Ja, ich weiß, Dropbox. Ich habe wirklich nachgedacht, weil das ist halt echt so eine Sache, Preis-Leistungs-Verhältnis, wo gibt's das meiste, wo kann man monatlich kündigen, wo kriege ich wie viel Speichermenge für welchen Preis. Interessant wird ja dieses Cloud-Thema vor allem auch, da die Telekom das ja so intensiv betrieben hat oder immer noch betreibt, die bieten auch ein kostenloses Modell an mit sehr viel Speicherplatz eigentlich. Wenn die aber mal diese Drossel einführen, wird das wieder sehr interessant, weil viele Leute, die dann ihre Daten im Internet gelagert haben, merken, dass sie da nicht mehr so ohne weiteres rankommen, wenn ihre Leitung gedrosselt ist.
Aber ich gebe dir nochmal einen Geheimtipp für Dropbox. Wenn du dort einen großen Container hochlädst, kannst du die Grenze, die für einen kostenlosen Account bei 2 GB liegt, auch überschreiten. Das merken die nicht, wenn das nur eine Datei ist, die da drüber geht.
Echt?
Echt. Probier's mal aus.
Ich glaube, das probiere ich wirklich mal aus. Es war nämlich im Endeffekt so, dass ich mich zwischen Google Drive und Dropbox entschieden habe, weil Dropbox auch das ist, was die meisten Leute irgendwie haben. Es ist wie bei vielen Apps. Wenn es viele haben, ist es so akzeptiert, dass man sich halt auch mal schnell mit einem Freund oder so drüber austauschen kann.
Also ich habe bisher für mich persönlich nur einen einzigen Anwendungsfall gefunden, für den ich überhaupt eine Cloud brauche. Und die Cloud ist bei mir automatisch dabei, weil ich eben bei Apple das mache. Das sind Fotos. Ich habe ja einen kleinen Sohn, habe ich ja vorhin erzählt, und fotografiere den natürlich auch mit dem iPhone. Und das ist super praktisch, weil ich mache ein Foto, das Ding ist auf meinem iPhone. Anschließend ist es auf meinem iPad, es ist auf meinem Computer, es ist auf dem iPad von meinem Vater, es ist in China bei der Tante von meinem Sohn und bei der Oma von meinem Sohn jeweils auf dem eigenen iPad. Also ich mache ein Foto und die komplette Verwandtschaft hat sofort diese Fotos. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Finde ich auch jetzt nicht datenschutzmäßig sonderlich bedenklich, auch wenn ich weiß, dass die Fotos natürlich auf dem Server in Amerika liegen. Aber ich finde es noch in Ordnung. Das ist eigentlich so meine einzige Anwendung, die ich mit der Cloud habe. Daten zu sichern wäre natürlich auch eine Anwendung, die man macht. Man sagt, okay, ich sichere meine kompletten Daten vom Computer mal irgendwo in der Cloud, dann kann ich mir die wieder runterziehen, wenn irgendwas passiert. Ich mache das anders, mache das mit dem Server bei mir zu Hause. Gut, wenn es brennt, habe ich Pech gehabt, ja, dann ist alles weg. Aber das mache ich nicht mit der Cloud. Ganz einfach deswegen, weil mir das einfach zu langsam geht, dieses Hochladen von Daten. Ich habe hier nur ein Mbit hoch, 16 runter und das ist mir dann einfach zu langsam insgesamt.
Ja, es dauert sehr, sehr lange im Upload, das habe ich auch gemerkt dann. Also das ist ein bisschen der Nachteil an der ganzen Geschichte. Das Runterladen geht ja immer recht flink heutzutage, aber gerade das Hochladen bei größeren Dateien ist dann recht umständlich. Ich glaube, ich probiere als nächstes mal einen TrueCrypt-Container, einen großen. Und dann ändere ich nur noch ganz kleine Dateien dran und dann will ich sehen, wie die kleinen Bits hin und her flitzen.
Aber Urs, wie siehst du das denn mit der Cloud? Du hast da, denke ich, da relativ viel mit zu tun, oder?
Ich glaube, die Cloud ist viel allgegenwärtiger, als wir uns das klar machen. Mhm. Wo liegen denn beispielsweise, Jerome, deine E-Mails?
Meine E-Mails liegen auf dem Server von GMX.
Das ist kein Cloud-Dienst in dem Sinne, oder?
In dem Sinne
irgendwo
nicht.
Schon, ne? Doch. Ja, die liegen an einer Stelle und sind von überall abfragbar. Eigentlich ist ein IMAP-Server auch schon ein einfacher Cloud-Dienst. Ja. Also Cloud ist ja nicht nur, wenn ich was draufschreibe, sondern Cloud ist, wenn ich irgendwo im Internet was auf einem großen Array speichere, und das können auch E-Mails sein. Also das fällt für mich auch schon eigentlich unter einfachen Cloud-Dienst. Mhm. Und genauso ist es mit deinen Adressen. Die sind nämlich mit deinem Account, deines Adressen auf dem Smartphone, im Adressbuch, die sind auch mit deinem Account synchronisiert. Wenn dein Smartphone verloren geht und du kaufst ein neues, sind die Adressen immer noch da, weil sie nämlich nicht nur auf deinem Telefon gespeichert sind, sondern auch in der Cloud. Richtig. Und so wird die Cloud heute immer wichtiger, auch wenn die Leute sie gar nicht bewusst nutzen. Sie benutzen sie trotzdem und zu immer mehr Gelegenheiten. Auch mein Videodienst, Online-Videodienst, ist im Endeffekt auch ein Cloud-Dienst. Auch wenn ich den nur passiv nutze, wenn ich gar keine Daten dort hochlade, sondern nur runterlade.
Siehst du da Gefahren drin in der Cloud? Also ich als Firma würde jetzt nicht meine Firmendaten in die, was weiß ich, Amazon-Cloud reinsetzen.
Ja, es gibt zwei große Gefahrenherde bei Cloud-Diensten. Der erste Gefahrenherd ist dass die Daten in falsche Hände geraten, weil zum Beispiel irgendwo ein Sicherheitsloch ist, weil ich mit meinem Passwort unvorsichtig umgehe. 100.000 Möglichkeiten, wie Cloud-Inhalte in die falschen Hände geraten könnten, weil irgendjemand irgendwas falsch gemacht hat. Das ist der Problemkreis A. Und der Problemkreis B ist die Integrität und die Sicherheit der Daten. Was mache ich? Ist ja schon passiert, dass bei einem Cloud-Anbieter irgendwo was abgeraucht ist, und dann waren Daten weg. Und die sind dann richtig weg. Da habe ich möglicherweise auch gar keine lokale Kopie mehr von. Was würdest du machen, wenn die ganzen Fotos von deinem Sohn weg sind? Weil der Cloud-Anbieter, weil da der Blitz eingeschlagen hat und denen das Rechenzentrum abgebrannt ist. Könnte ja sein. Und die nicht ausreichend auf Redundanz geachtet haben. Ich kann da nicht reingucken. Ich weiß ja nicht, was der Cloud-Anbieter genau macht. Und wenn dann irgendwas schief geht, wie es so ist, ich habe ein Array von Platten, ein RAID-Array. Wenn eine Platte ausfällt, sind alle Daten noch da. Wenn die zweite Platte ausfällt, sind alle Daten weg. Und so kann es auch mal von mehrfach vernetzten Rechenzentren zwei Rechenzentren erwischen. Ich sollte mich nicht auf den Cloud-Dienst verlassen, weder von der Sicherheit her. Also wenn ich sehr, sehr kritische Daten habe, dann sollte ich die nur verschlüsselt hochladen. Dann müssten mehr als ein Fehler passieren, damit die Daten in die falschen Hände geraten. Und ich sollte immer dafür sorgen, dass ich davon Backup habe. Mich nicht darauf verlassen, dass der Cloud-Anbieter ausfallsicher ist. Das kann immer sein, dass der aus irgendeinem Grund technisch oder wirtschaftlich die Flügel streckt und dann sind die Daten weg. Und das kann eine Katastrophe werden.
Ist es denn wahrscheinlich, dass so ein Amazon ist zum Beispiel ja so ein großer Anbieter, dass die tatsächlich so dermaßen Probleme haben, dass auch Daten gelöscht werden? Ist das wahrscheinlich?
Es ist möglich, ich kann es nie ausschließen. Mhm. Es gibt keine Technik, die hundertprozentig sicher ist. Es kann immer irgendwo mal ein Fehler passieren. Und selbst wenn ich etwas sicher designt habe, kann ich immer noch irgendwo im Design einen Fehler gemacht haben, dass irgendeiner einen Denkfehler gemacht hat und die Daten eben doch nicht so redundant waren, wie man gedacht hat.
Sie hören Querfunk.
So, eine nette Schlagzeile diese Woche. In Leipzig an der Uni gibt's nur noch Professorinnen. Auch wenn sie männlich sind. So habe ich es zumindest in Spiegel gelesen.
Ja, da sind wir drei Männer natürlich optimal dafür geeignet, dieses Thema in allen Facetten zu beleuchten. Wo ist Maya eigentlich?
Wir haben extra gewartet, dass Maya im Urlaub ist, damit wir dieses Thema mal besprechen können.
Aber was hat die da jetzt geritten?
Naja, die Überschrift von Spiegel Online. Ich habe mir die Meldung ganz sorgfältig angeschaut und ich habe sie dreimal gelesen und bin dann draufgekommen, dass die Überschrift Unsinn ist. Es geht nicht um die Anrede, es geht darum, es geht um sogenannte Gendern. Und das ist ja inzwischen bei uns auch sogar gesetzlich vorgesehen an ganz vielen Stellen, zum Beispiel bei Stellenausschreibungen, dass man das ganz ausdrücklich für männliche und weibliche Bewerber gleichermaßen macht, um niemanden zu benachteiligen. Und bisher geht man ja dahin und sagt ProfessorInnen. Da schreibt man ein großes I rein. Ich finde dieses Binnen-I sprachlich nicht besonders schön. Und dann geht man jetzt einfach einen Schritt weiter und schreibt dieses I klein. Mehr ist das gar nicht. Das heißt, man nimmt nicht die komplexe Form. Man kann ja sagen, wir schreiben hier eine Stelle aus für Assistentinnen und Assistenten. Oder wir schreiben eine Stelle aus für Assistent, großes I, innen, ja, sondern man geht hin und nimmt einfach die weibliche Form und sagt, das schließt die männliche ein, so wie man jetzt die männliche Form nimmt und sagt, das schließt die weibliche ein. Die Frage ist nur, ob das wirklich bei jedem Rezipienten so ankommt.
Also ich muss jetzt als Professor an der Uni Leipzig jetzt nicht befürchten, als Professor männlich als Herr Professorin angesprochen zu werden.
Also so verstehe ich diesen Beschluss nicht, sondern es geht da, es geht eben um die Schriftstücke, da wo gegendert wird, da wo klar zum Ausdruck gebracht werden soll, dass Frauen und Männer gleiche Chancen haben sollen und gleich behandelt werden sollen und beide gemeinsam. Da wird man in Zukunft einfach die weibliche Form nehmen.
Ich befürchte halt immer bei dieser ganzen Sprachdiskussion, dass viele von diesen Vorreitern für die sprachliche Gleichberechtigung ein wesentliches Merkmal der deutschen Grammatik nicht ganz verstanden haben, nämlich, dass wir unterscheiden zwischen biologischem Geschlecht und sprachlichem Geschlecht. Und da wird dann auch gerne mal durcheinander gebracht, dass zum Beispiel, wenn ich sage, Mann kann das so und so tun, nicht der biologische Mann gemeint ist und die Frau in Abrede gestellt wird, sondern dass dann immer gesagt wird, ja, Frau kann das auch so und so tun. Ich glaube, bei vielen hapert es da schlichtweg einfach an Sprachkenntnissen. Es ist jetzt so, dass in dem Fall das wohl ein Physikprofessor eingebracht hat und auch mit Unterstützung von Juraprofessoren an der Uni Leipzig, die einfach sich aufgeregt haben, dass es so kompliziert ist, wenn man immer dieses Professorinnen mit großem Binnen-I schreibt. In der Tat ist es aber so, dass in der ganzen Diskussion irgendwie niemand Germanist gefragt wird, der die Leute mal darüber aufklärt, dass nicht jedes Mal, wo Feministinnen sich darüber aufregen, dass das biologische Geschlecht benachteiligt wird, es in der Tat im Sprachlichen zu vernachlässigen ist, weil das ein ganz anderer Fall ist. Ich glaube, das wird oft vernachlässigt. Das verstehen manche nicht.
Ja, schlimm finde ich dann, wenn es so Auswüchse hat, dass man nicht mehr Studentinnen und Studenten sagt, sondern Studierende. Oder jetzt in der Straßenverkehrsordnung Radfahrende. Da sträubt sich in mir alles. Dann würde ich lieber hingehen, wenn wir es gendern, dann gendern wir es korrekt und sagen, Radfahrerinnen und Radfahrer ist halt etwas länger, aber ist ja auch nur ein Gesetzestext.
Und dann wäre ich dafür, dass wir das jährlich wechseln, so wie man das auch bei Hoch- und Tiefs im meteorologischen Bereich macht, dass ein Jahr die Tiefs Frauennamen sind und im nächsten Jahr wieder Männer, damit das gleich ist, damit das gerecht ist. Dann fangen wir ein Jahr an und sagen Radfahrerinnen und Radfahrer, also die Frauen zuerst, und im nächsten Jahr sagen wir Radfahrer und Radfahrerinnen.
Ja, dann haben wir aber orwellsche Verhältnisse, dass wir jedes Jahr unsere Gesetze neu schreiben müssen.
Machen wir doch sowieso. Wenn wir so eine Probleme haben, dass wir unsere Straßenverkehrsordnung gendern, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das unsere Probleme sind, die wir gerade haben, da ist dann sogar das mit den Professorinnen heute schon fast nachrangig.
Das Problem mit der Gleichberechtigung ist so klein und so wenig akut gar nicht. Es ist immer noch so, dass Frauen weniger verdienen. Es ist immer noch so, dass sie schlechtere Karrierechancen haben bei gleicher Qualifikation. Das ist etwas, was in einer Wissens- und Industriegesellschaft wie unserer unser Fortkommen hindert. Es mindert auch unseren Wohlstand und unser Wirtschaftswachstum, weil eben nicht die oder der Beste irgendwo an der Stelle kommt, sondern weil möglicherweise der Zweitbeste statt der Besten einen Posten kriegt. Und das ist etwas, was nicht sein sollte. Diese Fairness in der Auswahl kommt uns allen zugute. Denn wenn jeder Job immer an die oder dem Besten geht, dann wird die Arbeit auch optimal erledigt. Und dann geht es uns allen besser, als wenn das der Zweit- oder Drittbeste kriegt.
Ich stimme dir da absolut zu. Nur muss ich sagen, dass ich oft die Befürchtung habe, dass aufgrund dieser ganzen sprachlichen Diskussion gar nicht mehr geguckt wird, ob es wirklich darum geht, dass Frauen mehr Geld bekommen. Also ich finde es absolut ungerecht, dass die gleiche Stelle je nach Mann oder Frau unterschiedlich bezahlt wird. Aber ich glaube, oft gibt es so Scheingefechte, dass jetzt sprachlich irgendwas geklärt wird, aber an der Situation der unterbezahlten Frauen ändert sich im Endeffekt gar nichts. Null. Also ob ich jetzt Professorinnen sage oder Professoren, ändert nichts an der Tatsache, gut, die werden sowieso als Beamte vielleicht gleich nach Gehaltsklassen bezahlt, aber jetzt in der freien Wirtschaft ändert es nichts, wie ich darüber spreche, ob ich ein Problem anders tituliere, dass sich immer noch auf dem Gehaltscheck eine andere Zahl befindet, wenn es eine Frau ist.
Doch, Sprache beeinflusst unser Denken. Wenn etwas sprachlich angelegt ist, dann werden wir auch unwillkürlich danach handeln. Und wenn nur immer von der männlichen Form die Rede ist, dann kann das durchaus Auswirkungen auf unsere Entscheidungen haben, nicht bewusst, sondern eben im Unterbewussten. Und genau dagegen will man vorgehen und will uns erstmal diese Sachen bewusst machen. Darum geht's, dieses erstmal bewusst zu machen, um dann im nächsten Schritt bestehende Benachteiligungen aktiv abzubauen, denn von selber werden die niemals verschwinden.
Also ich muss gestehen, ich habe wenig Hoffnungen, weil der Feminismus arbeitet an diesem Thema seit den 70er Jahren und es hat sich bis heute nicht wirklich viel geändert. Außer, dass wir sprachlich die Akzente anders setzen, aber Frauen immer noch weniger Geld verdienen.
Geh in die Bibliothek und hol dir mal Zeitungen aus den späten 70ern und schau mal, was da für Themen gesetzt waren und wie die auch sprachlich umgesetzt waren. Das ist auch ganz interessant. Und vergleich das mit der Situation heute. Da sind Texte dabei. Wenn du die heute schreiben würdest, würdest du in der Luft zerrissen werden und zu Recht. Und so wird es dann auch in 30 Jahren gehen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess und der geht kontinuierlich vorwärts. Und das geht so langsam, dass wir es nicht aktiv wahrnehmen. Aber wenn man dann mal ein paar Jahre zurückschaut oder noch ein paar Jahre mehr zurückschaut, dann sieht man, dass wir auf dem Weg schon gewaltig vorangekommen sind.
Jerome, du alter Frauenversteher?
Ich verstehe das sowieso nicht, dass Frauen weniger Geld verdienen als Männer. Das geht überhaupt nicht in meine Birne rein, wieso das überhaupt ist. Wenn ich Chef wäre, ich würde das auf gar keinen Fall machen. Insofern, das geht völlig an mir vorbei, warum das überhaupt so ist. Da wird dann immer gesagt, naja, eine Frau wird dann schwanger und dann steht sie wieder nicht zur Verfügung. Aber das ist auch ein Argument, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Dieser Sprachenstreit ist auch ein Ding, das ich nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe zwar deine Argumentation, Urs, aber für mich als Mann, ich bin ja ein Mann, nachweislich, ist diese Gleichberechtigungsgedöns, völlig geht das an mir vorbei, weil ich mich gleichberechtigt mit den Frauen fühle. Also bestes Beispiel, ich bin ja im Moment in Elternzeit, ein Jahr lang. Das macht normalerweise, habe ich überall gelesen, die Frau. Ja, also die Frauen gehen normalerweise ein Jahr in Elternzeit und der Mann arbeitet weiter. Ist ganz, ganz oft so, und es gab auch jetzt kürzlich wieder eine Untersuchung, die allermeisten Männer gehen in Elternzeit, aber eben nur 2 Monate. Als ich auf einer Informationsveranstaltung war zum Thema Elternzeit, war ich der einzige Mann und die waren ganz erstaunt, dass ich da war, weil eigentlich nur Frauen zu diesen Informationsveranstaltungen gehen. Vielleicht bin ich da einfach einen Schritt weiter, ich weiß es nicht. Aber das sind dann wieder die Weicheier, ne?
Nee, wir wissen jetzt auch, warum du auf diese Elternzeit bestanden hast und da hingegangen bist. Da waren nur Frauen bei dieser Veranstaltung.
Selbstverständlich, das war der Grund. Genau das.
Ich würde das nicht öffentlich im Podcast breitreden.
Ups.
Gut. Nein, es ist doch eigentlich eine gute Entwicklung, dass immer mehr Männer auch in die Elternzeit gehen. Die Zahlen zeigen ja nach oben und auch das Selbstverständnis der jungen Generation, die Männer, die heute Anfang 20 sind, ist ein vollkommen anderes als der, die jetzt, was weiß ich, Mitte 40 oder Mitte 50, Mitte 60 sind. Also da ändert sich was in der Gesellschaft, aber das dauert natürlich eine Weile, bis es in der Breite ankommt. Was heute bei den jungen Menschen en vogue ist, das wird eine Weile dauern. Und unsere Generation irgendwo zwischen 40 und 50 wird das möglicherweise gar nicht mehr so erreichen.
Gut, machen wir einen Deckel drauf. Das war, ich glaube, inzwischen die 5. Ausgabe des Querfunk-Podcast. Mit dabei waren diesmal die Moderatorin Urs Mansmann, die Moderatorin Markus Henkel und der Moderator Jerome Brunel. Und das letzte Wort hat heute aber ein guter Freund von mir, nämlich Achim Glück. Tschüss!
Naja, ich trage ja diesen Pelzmantel bei dieser Bullnitze 35 Grad im Schatten. Ja, nur aus dem einzigen Grund, damit die Leute nicht auf die Idee kommen, mir würd's zu gut gehen. Ne? Na klar, ja. Wir leben ja in einer Neidgesellschaft, gell? Mann, geht's mir beschissen, du. So, jetzt gehe ich rein und esse einen Kartoffelsalat. Schwäbisch, aber keine Angst, Freunde, ja? Den tue ich total versalzen. Mann, geht's mir beschissen, du.